Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 93. Genau. Erstmal vorweg, ja, großartiger Meilenstein für den Podcast hier. Denn ich glaube, gestern war es, also der 21.11., da ist der die 1000. Followerin zu uns gestoßen. Also der Podcast hat jetzt auf Spotify zumindest über 1000 FollowerInnen. Und das ist wirklich grandios. Also ich oder auch mit anderen haben wir ja schon auch transparent gemacht, dass wir das so von Anfang an nicht erwartet hätten und dass es so auch eigentlich gar nicht gedacht war. Und deswegen ist es irgendwie umso cooler, dass das jetzt wirklich so einen krassen Erfolg hat. Und ja, da würde ich mich gerne nochmal bei euch allen bedanken, alle, die das hören, die das auch teilen, auch weiterempfehlen. Und offenbar bringt es ja vielen Menschen auch was, sonst hätten wir nicht so hohe Zugriffszahlen hier. Und genau, also super cool, viele FollowerInnen und ja, bleibt dabei, teilt es weiter, gern mal gucken, was das noch so für Wellen schlagen kann. Ja, aber genug davon, denn uns geht es ja vor allem ums Thema heute. Wir sind immer noch in der Medienpädagogik, das Teilmodul Kinder, nicht Kinder, Jugend und Medien, doch genau, Kinder, Jugend und Medien oder Social Media und Jugend. Genau, Kinder, Jugend und Medien ist heute das Teilthema davon, also das Thema der heutigen Episode. Und das hat eigentlich nur zwei Teile. Und zwar ist der erste die Kultur der Likes. Da haben wir im Seminar eine Doku geschaut, die heißt Generation Like, Teenager in sozialen Netzwerken. Die ist allerdings von 2017. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die da schon nicht mehr so aktuell fand, das jetzt natürlich noch weniger tue. Nichtsdestotrotz werde ich mich darauf beziehen und was wir daraus erarbeitet haben in den Seminaren, worüber wir so gesprochen haben, noch ein paar eigene Gedanken, wie immer. Genau, das ist so der Fahrplan. Also es ist ja nicht irgendwie falsch, was in der Doku kommt. Es ist vielleicht teilweise ein bisschen überholt, hat sich teilweise weiterentwickelt, gewandelt. Aber um so ein Grundverständnis zu bekommen, ist es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Und natürlich hätte ich das jetzt noch anders aufbereiten können mit irgendwie neueren Formaten, Dokus oder sowas, aktuelleren Diskursen. Allerdings hätte das wahrscheinlich echt lang gedauert. Da wäre viel Arbeit reingegangen. Und da noch so viele Folgen vor mir liegen, war ich da jetzt tatsächlich nicht bereit, den Aufwand zu betreiben und würde mich hier an das halten, was wir auch in der Hochschule hatten. Genau, und der zweite Punkt, der ist dann relativ kurz, der heißt Populismus, also dass wir uns überhaupt mal angucken, was ist das eigentlich, also was ist es genau? Also ich habe auch festgestellt in den Seminaren, dass ich es genau gar nicht wusste, es war immer mehr so ein Gefühl und so ein paar Beispiele und Eckpunkte, aber nie, dass ich wirklich sagen konnte, okay, Populismus ist genau das und so sieht das aus. Genau, das werden wir uns angucken. Und dann steigen wir doch direkt in den ersten Punkt, die Kultur der Likes. Ich werde hier wieder so ein bisschen Wissen voraussetzen aus vielen vorhergehenden Episoden. Jetzt nicht so super krass, aber so ein paar Grundlagen in Kant und was haben wir hier noch? Böhnisch, Luhmann, genau, Neoliberalismus. Habe ich auch nicht mehr Lust, das zu erklären. Ich glaube, das habe ich oft genug schon gemacht. Genau, das würde ich jetzt mal alles ein bisschen voraussetzen, dass ihr wisst, was mit all dem gemeint ist und da auch so ein grobes Schema zumindest im Kopf habt oder das vielleicht sogar ganz genau schon kennt. Genau, damit das hier nicht wieder ins Endlose ausufert. Und wir starten rein. Und zwar haben wir anhand dieser Doku, also ihr könnt die natürlich auch gerne schauen, das intensiviert natürlich hier den Lerneffekt. Auf jeden Fall hatten wir dazu Fragen, die wir beantworten sollten. Und die erste war, welche sozialen Phänomene beobachten Sie? Wie würden Sie diese fachlich beschreiben? Ja, ohne die Doku gesehen zu haben, ich glaube, alle können sich in etwa vorstellen, worum es da so ging. Na, um Facebook vor allem, wie das mit den Likes funktioniert, was das eigentlich mit den Leuten macht, wie Leute sich deswegen verhalten, was es so für verschiedene, wie nennt man es, ja, so auch per Personentypen gibt, wie Menschen damit umgehen, wie Unternehmen da mit reinspielen und so. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen und dann immer so von einzelnen Leuten Berichte und Porträts. Genau, was haben wir hier festgehalten? Die fachliche Beschreibung der sozialen Phänomene. Also als erstes bezogen auf Kant, würde ich sagen, war da eine Verzweckung und Objektivierung. Also wenn wir uns die sozialen Medien angucken und überlegen, gut, was für eine Aufgabe haben denn soziale Medien? Klar, die sollen Menschen irgendwie sozial zueinander zugänglich machen, Verbindungen, Vernetzung schaffen. Und das ist aber überhaupt nicht mehr irgendwie der große Sinn. Also zumindest nicht der Sinn, den die großen Player da drin sehen, die da richtig dran verdienen. Ja, es ist eben diese Kultur der Likes, ne? Da wird sehr viel mit aufgebaut. Like wird so als Status, als Währung auch betrachtet. Menschen, die viel Likes bekommen, bekommen Werbeangebote, verdienen damit Geld. Die Werbetreibenden verdienen Geld. Und ja, überall ist dann Product Placement. InfluencerInnen werden angefragt. Und all sowas. Deswegen können wir hier von einer Verzweckung, Objektivierung sprechen. Denn der ursprüngliche Zweck, der wird nur genutzt. Oder nicht nur, natürlich nicht ausschließlich, aber so im Großen und Ganzen wird er halt genutzt, dieser Zweck, um für, ja, wie es immer läuft, wenige Menschen relativ viel Kapital zu erwirtschaften. Die zweite fachliche Beschreibung ist das Emerging Adulthood. Das hatten wir auch, als wir uns Böhnisch angeguckt haben, würde ich sagen, hatten wir das drin. Also diese immer länger werdende Phase zwischen Jugend- und Erwachsenenalter, die jetzt halt gerade durch die Social-Media-Nutzung, da so dieser klare Unterschied von Erwachsenen und Jugend, der verschwimmt da immer mehr. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie schlecht oder schwierig ist oder irgendwas, aber es ist auf jeden Fall zu beobachten, dass diese Phase, wo Menschen sagen, okay, ich habe meine Jugend hinter mir gelassen, sozusagen mal ganz platt, dass die zunimmt und durch die Medien das intensiviert wird. Dann zum Thema Konstruktivismus. Auch den hatten wir uns schon angeguckt. Ja, die geschaffene Wirklichkeit eines und einer jeden Einzelnen auf dieser Welt und wie ich es gerade schon ein bisschen angerissen hatte, schaffen auf Social Media Unternehmen die Wirklichkeit. Ja, dass Likes eine Art Währung überhaupt sind und sein können. Das ist ja nicht, weil Menschen irgendwie sich das gedacht haben und eingeführt haben, sondern da steckt ja ein Plan dahinter. Und das wird auch so dargestellt, so propagiert. Und das ist einfach ein Wert, mit dem gearbeitet werden kann. Ein Wert, mit dem analysiert werden kann, mit dem irgendwelche Prognosen getroffen werden können. Das ist dieses mit den Likes. Das ist ja sehr abstrakt und das bedeutet ja nicht, wenn jemand auf irgendwas ein Like gibt, dass der die Person oder den Beitrag auch wirklich mag. Ja, also im Sinne von wirklich mögen. Da wird quasi dieses Wort Like auch so ein bisschen entwertet, finde ich. Und diese Wirklichkeit, die herrscht aber erstmal vor, wenn man das nicht kritisch hinterfragt. Und die ist geschaffen, das ist keine Naturumgebung, kein Naturgesetz oder sowas, sondern letztendlich eine Erfindung von Menschen, von Unternehmen. Und das gehört zu uns alltäglich so klar dazu wie vieles andere. Und ja, ist Teil unserer Wirklichkeit geworden. Und darunter natürlich auch der Ideologiebegriff. Kann man sich hier auf verschiedene beziehen, zum Beispiel aus Slavoj Žižek. Ja, dass wir halt alle eigentlich die Welt durch Ideologien wahrnehmen. Also wir müssen an irgendwas glauben, wie irgendwas funktioniert, wie irgendetwas ist, weil sonst wir das alles gar nicht einordnen könnten. Und natürlich passiert das auch in Social Media. Da haben wir nochmal viele andere Sachen, die ganzen ja, Medien. Wir haben uns das im ersten Semester haben wir uns angeguckt, ja, wie Medien und Kommunikation miteinander zusammenhängen. Und hier kann man eine ganze Menge ableiten. Entgrenzung und Freisetzung, auch zwei Begriffe, die im Zusammenhang mit Böhnisch öfter gefallen sind. Ja, wir haben einmal so diese Entgrenzung, also alles ist irgendwie gefühlt grenzenlos und durch Social Media wird das ja immer noch krasser dargestellt. Auch dieses neoliberale Narrativ, alles ist irgendwie möglich, du kannst alles erreichen, alles machen, hast alle Möglichkeiten. Und natürlich die Freisetzung dazu, dann dieses damit aber auch alleine gelassen sein. Also da kommt ja auch so eine Forderung, so ein Druck, du musst irgendwie auch alle Möglichkeiten ausschöpfen und andererseits musst du aber auch gucken, wie du das dann alles machst, weil das ja natürlich wahnsinnig komplex, wahnsinnig viel ist, du musst dich beschäftigen und genau, und wenn du das nicht kannst, dann kannst du auch ganz schnell mal fallen gelassen werden und scheitern, aber davon ist sehr wenig die Rede. Nächste fachliche Einordnung würde ich sagen, die Transformation von Kapitalarten nach Bourdieu. Auch Bourdieu hatten wir schon. Ich weiß gar nicht, ob wir die Kapitalarten, ob wir das mal so explizit hatten. Deswegen würde ich sie nochmal kurz aufzählen. Ich merke gerade, ich habe sie hier gar nicht stehen. Mal gucken, ob es jetzt peinlich wird, wenn ich gar nicht alle zusammenkriege. Also wir haben das ökonomische Kapital, ja, also Geld beispielsweise, Finanzressourcen, wir haben das soziale Kapital, das sind meine Kontakte, meine Eingebundenheiten. Wir haben das kulturelle Kapital, also auch mein Bildungsstand zum Beispiel. Und wir haben das symbolische Kapital, also sowas wie Titel, die auch dann die anderen, also symbolisches Kapital, wenn ich mich richtig erinnere, geht immer nur im Zusammenhang mit einer anderen Kapitalsorte. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Medaille habe oder einen Titel oder irgendwas, dann legitimiert das irgendeine andere Kapitalart auf irgendeiner gewissen Höhe. Dass andere erkennen, okay, diese Kapitalart ist auf der Höhe ungefähr irgendwo. Genau. Und diese Kapitalarten können ineinander transformiert werden. Und ich denke, das sehen wir ganz krass beim Thema InfluencerInnen zum Beispiel. Da wird einfach soziales Kapital, also Menschen erstellen irgendwelche Beiträge, irgendeinen Content, andere Menschen mögen das, vernetzen sich da vielleicht sogar irgendwie, ja, um was für Themen es da auch immer geht. Auf jeden Fall ist es erstmal ein soziales Kapital, man erreicht sehr viele Menschen, die das irgendwie mögen und daraus kann man natürlich ökonomisches Kapital machen, indem man dann Werbebeiträge schaltet oder was auch immer. Bekommt ja da viel Angebote, Product Placement ist noch so ein anderes Ding, womit man dann zum Beispiel Geld machen kann. Ja, man kann das also ineinander umwandeln und Social Media bietet da nochmal viele neue Möglichkeiten, die auch ja wirklich genauso eingerichtet sind, dass es so funktioniert. Dann haben wir den sozialen Vergleich. Das ist natürlich ganz krass in Social Media, denn wenn Leute sich besonders gut darstellen wollen der Welt gegenüber, dann werden sie ja nur ihre besten Seiten preisgeben, nur die besten Fotos, die besten Momente. Natürlich gibt es auch andere, die da authentischer vorgehen, selbstverständlich gibt es das. Aber ich rede hier natürlich so eher vom Mainstream die ganze Zeit. Das ist ja das, wie das System quasi das begünstigt und funktioniert. Und dadurch entsteht natürlich ein sozialer Vergleich, bei dem ich immer nur verlieren kann. Letztendlich. Ich kann nicht irgendwie so perfekt sein, wie andere Menschen darstellen, dass sie es wären. Das funktioniert nicht, weil das auch immer nur Ausschnitte sind. Das ist ja ganz viel auch gespielt, gar nicht so authentisch. Natürlich gibt es auch Menschen, die dieses, ich sag jetzt mal einfach perfekte Leben, weil ich das natürlich überhaupt nicht so sehen würde, aber die das tatsächlich leben, ne, das sind dann ein paar wenige, bei denen das wirklich so ist. Und da kann man sich dann auch wieder angucken, okay, was für Kapitalarten hatten die eigentlich zur Verfügung, um da hinzukommen, wo die jetzt sind. Ja, und da wird der soziale Vergleich natürlich massiv befördert. Geschlechtertrennung habe ich hier noch mit drin. Also auch ja, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also zum Beispiel, welcher Content kommt von welchem Geschlecht oder wie müssen sich beispielsweise Frauen oder weiblich gelesene Personen in Social Media präsentieren, um auch eine bestimmte Berühmtheit zum Beispiel zu erlangen. Ja? Da wird dann doch wieder eher auf Äußerliches gegangen, was dann bei männlich gelesenen Menschen weniger der Fall ist. Und ja, da sind also wirklich Geschlechterstereotype spielen da auch wieder eine Rolle. Aber Geschlechter und Medien gucken wir uns in der nächsten Folge genauer an. Ja, und natürlich ist diese Doku ist eine USA-Perspektive. Das finde ich auch nochmal wichtig. Natürlich lässt sich in vielen Punkten die USA mit unserer europäischen Welt und Weltsicht relativ gut vergleichen. Aber es gibt auch erhebliche Unterschiede. Und das sollte man sich bewusst machen, wenn man diese Doku schaut, um sich darüber zu bilden oder zu verstehen, wie das alles funktioniert. Die zweite Frage war, warum sind Likes für Jugendliche so wichtig? Also wir gehen wieder von dieser geschaffenen Wirklichkeit von Unternehmen aus, ja, dass diese Likes als eine Art Währung da sind und die füttern das soziale Kapital. Und außerdem ist es nicht, das soziale Kapital ist ja eigentlich eher so ein bisschen schwammig, würde ich sagen. Klar, ich kann benennen, was für Kontakte ich habe, wo ich eingebunden bin. Aber darüber hinaus wird es sehr schwierig, das dann zu vergleichen untereinander beispielsweise oder das genau konkret anzugeben, wie mein soziales Kapital aufgestellt ist. Und die Likes werden ja in Zahlen angegeben. Und nach Luhmann sind Zahlen halt ein systemtypischer Selektor. Also damit kann ich selektieren, ja, das kann ich quasi eine Menge angeben sozusagen und das ist dann stark vereinfacht, runtergebrochen auf das, was ein Unternehmen, jetzt hier in dem Fall die Facebook-App sozusagen, was die definiert, was ein Like ist, alles, was da reinzählt, ist dann dieser Like und die Zahl gibt an, wie viel jemand davon hat und das ist quasi, hat nichts damit zu tun, wie ich das selber empfinde, oder wie andere Menschen das empfinden, wie das berechnet oder angesehen werden sollte, sondern nur damit, aus welchen Kennzahlen das in dieser App besteht. Der zweite Punkt, also das ist, ja, die Frage war ja, warum ist es so wichtig, ja? Also diese Likes, die füttern das soziale Kapital. Das ist nochmal das Wichtige daran, dass mit den Zahlen als Selektoren ist jetzt nochmal genau die Komplexitätsreduktion. Wollte ich damit nochmal ansprechen. Ne? Das ist natürlich immer sehr, sehr einladend, wenn ich irgendeine Art von Komplexitätsreduktion angeboten bekomme. Ganz einfach, ich könnte, wenn ich mir jetzt irgendein Gerät suche, wenn ich mir zum Beispiel ein neues Smartphone bestellen will, dann könnte ich mir alle Angebote, die es gibt, könnte ich mir angucken, könnte mir das alles einzeln als Seiten speichern, ich könnte die Sachen miteinander vergleichen, ich kann aber auch eine Seite nutzen, die schon verglichen hat, ja, das ist dann eine Komplexitätsreduzierung, da ist dann vielleicht nicht mehr alles so abgebildet, wie wenn ich es selber getan hätte, aber das ist ja schon mal eine sinnvolle Sache und das ist ja aber nicht alles ungefährlich, weil damit ja oft auch eine Verkürzung einhergeht mit so einer Komplexitätsreduktion und deswegen ist das auch eine Gefahr und nicht nur einfach eine gute Sache. Das zweite ist das psychobiosoziale Gleichgewicht nach Böhnisch. Ne? Wir erinnern uns, Anerkennung, Selbstwirksamkeit, Selbstwert. Und hier geht es um die abgespaltene Bedürfniserfüllung. Also wie gesagt, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal, wie das zustande kommt und so. Aber wenn das dann abgespalten wird, diese Bedürfniserfüllung, wenn wir an diesem Punkt sind, dann laden soziale Medien natürlich massiv dazu ein, das dorthin auszulagern. Ich kann zum Beispiel in meinem Privatleben ein sehr einsamer Mensch sein oder was heißt, nee, nicht Privatleben, eher im analogen Leben, sage ich mal, ein sehr einsamer Mensch sein, kann aber ein Social-Media-Profil mit wahnsinnig vielen Likes und medialer Aufmerksamkeit haben. Und das ist, also das bietet natürlich auch alles sehr viele Vorteile und Chancen und alles Mögliche, aber auch hier ist natürlich Vorsicht geboten und da sollten wir in der Arbeit, in der Praxis dann auch genauer hingucken. Nächste Frage, wie ordnen Sie die Ökonomisierung im Kontext digitaler Netzwerke und junge Zielgruppen ein? Haben wir jetzt eigentlich schon ein bisschen gemacht, ne? Wir sind wieder bei der Verzweckung und Objektivierung nach Kant. Wir haben halt so den Kommerz, der dann irgendwann erreicht wird, wenn Menschen bestimmte Schwelle an Likes, an Abos, an FollowerInnen erreicht haben. Dann bekommen sie die Möglichkeit von Sponsorings. Die gehen einher mit Werbung, die sie schalten, was dazu führt, dass sie Geld verdienen und der eigentliche Impuls verschwindet. Ja, das ist genau das, was ich vorhin schon mal erklärt hatte. Die Neoliberalisierung bietet hier die Legitimation. Es wird an das Unternehmerische selbst appelliert. Auch das hatten wir jetzt schon öfter. Es wird gesagt, hier, du, alle können irgendwie InfluencerIn werden, alle können viele Likes bekommen, mach das halt einfach und dann kannst du mal gucken, wie die Kohle vom Himmel fällt sozusagen. Das ist halt so dieses Versprechen, du musst dich natürlich anstrengen und Leistung erbringen und es ist völlig egal, wer du bist, wo du herkommst, womit du ankommst, alle können das erreichen. Ja, dieses Märchen, das wir alle kennen. Und die dritte Antwort darauf ist, dass Bezeichnungen geändert werden. Also es hat so eine kommunikationswissenschaftliche und auch eine psychologische Ebene, um Medienkritik eben zu verhindern. Es wird halt nicht mehr von Werbung beispielsweise, sondern von Belohnung gesprochen. Ja, also ich kann ganz viele bunte leuchtende Fenster anklicken, wo ich 10% Rabatt auf irgendwas kriege. Und wenn ich das dann aber als eine Art Belohnung oder ein Glücksfall oder sowas sehe, anstatt als Werbung, dann kann ich natürlich Medienkritik da super verhindern. Und da kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer das noch nicht gelesen hat, das ist auch ein relativ kurzes Buch, von Edward Bernays, übrigens der Neffe von Sigmund Freud, der hat Psychologie der Massen geschrieben und der hat sich mit Propaganda wahnsinnig viel beschäftigt. Und das ist super spannend, was dieser Mensch alles schreibt und ja, wie einzelne Wörter das einfach schon verändern können, die ich austausche. Also es macht zum Beispiel auch einen riesengroßen Unterschied, ob ich von Klimawandel, Klimakatastrophe oder globaler Erwärmung rede. Da werden verschiedene Emotionen und eine verschiedene Aktivierung, Motivation und Bereitschaft geschaffen, jetzt vielleicht nicht unbedingt, na, wir können ja immer noch irgendwie selber reflektieren, nachdenken, kritisieren, aber so im Großen und Ganzen haut das schon hin. Nächste Frage, welche Illusionen werden über diese digitalen sozialen Netzwerke transportiert? Ja, da gibt es eine ganze Menge. Einmal die emotionale Nähe, also es wird suggeriert, dass FreundInnen in Social Media FreundInnen sind. ist natürlich schwierig, denn da geht es um Beziehung und um Bindung. Und wenn ich ein Facebook-Profil mit über 1000 FreundInnen habe, kann ich mich natürlich mal fragen, ob das irgendwie noch irgendwas mit diesem Wort zu tun hat. Das suggeriert es halt, dass ich beliebt bin, irgendwie FreundInnen habe. Wenn diese Zahl möglichst hoch ist, ja, da sind wir wieder bei dieser systemtypischen Selektor. Man kann es halt gut in Zahlen angeben und dann ist auch wieder der Vergleich gefördert und alles hängt ja miteinander zusammen. Aber was eigentlich Freundschaft bedeutet, kann ich mir ja überlegen und dann mal gucken, ob das da überhaupt reinpasst in eine Definition von so einer Zahl, die auf einer App angegeben ist. Wir haben Idealbilder von Selbstentwürfen und Persönlichkeitsdarstellung. Das hatte ich vorhin schon, da würde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Die Bagatellisierung von Erfolgslosigkeit, das ist auch immer krass. Wir sind wieder im neoliberalen Narrativ. Konkret hier der American Dream, ja. Es ist nichts nötig, du musst dich nur anstrengen, musst Gelegenheiten ergreifen, die richtigen Leute treffen gehen und dann schaffst du alles. Und wenn du damit erfolglos bist, dann hast du irgendwas nicht richtig gemacht. Also wird Erfolgslosigkeit bagatellisiert, ist ja nicht so schlimm, steh wieder auf, probier es nochmal. Ja, das ist natürlich eine irre Selbstverantwortung, die da Menschen übergeben wird. Es gäbe es gar kein System, gar kein Staat, gar keine Gesellschaft rundherum, die irgendwie so viel bedingt und eigentlich so viele Aufgaben hat, Menschen zu unterstützen und zu schützen. Genau. Wir haben die Selbstbestimmtheit, also dass mir suggeriert wird, dass ich alles in so einer App so auch so einstellen kann, wie ich das haben will, voll auf mich angepasst und so wie ich das möchte und die absolute Freiheit und ja, wenn wir dann aber sowas haben wie personalisierte Werbung, die dann abgeleitet wird von meinem Content, auch einfach Content-Vorschläge. Die können dann halt wieder so Bubbles erzeugen, in denen ich eine Sicht von außen gar nicht mehr mitbekomme, sondern in meiner Bubble immer weiter bestätigt werde. Und natürlich überlagern sich so Bubbles dann auch auf jeden Fall. Das ist natürlich wieder jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber um das erstmal greifbar zu machen, finde ich, ist das ein ganz gutes Bild. Wenn wir jetzt von sowas ausgehen wie ein Livestream beispielsweise, wird suggeriert, dass die Menschen, die das zuschauen, ja, die ZuschauerInnen eine Gemeinschaft sind. Aber auch die Menschen kennen sich ja fast nie untereinander, ja. Da ist Es kann schon ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, aber es ist ja erstmal keine echte Gemeinschaft, nur weil ich mit Menschen zusammen den gleichen Content genieße, dann halt irgendwie zufällig gleichzeitig. Man könnte das ja auch nachschauen, wobei natürlich Livestream nochmal einen Unterschied hat mit der Partizipation und so weiter, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber ja, dieses Gemeinschaftsbild wird halt immer dargestellt und ist halt die Frage, ähnlich wie bei den FreundInnen, ob das überhaupt so zutrifft. Und eine Transparenz, angeblich wird viel transparent gemacht, und aber viel wird halt Transparenz auch als Mittel zum Zweck wieder genutzt, um authentisch zu wirken. Ja, also ich mache gewisse Sachen aus meinem Leben transparent, die mich vielleicht ein bisschen angreifbar machen, aber eigentlich zeigen, dass ich auch nur ein Mensch bin und ein sympathischer Typ und weiß ich auch nicht. Und auch irgendwie mit Sachen zu kämpfen habe. Und das kann letztendlich auch das Ziel haben, mir einfach wieder nur mehr FollowerInnen einzubringen und diesen Authentizitätspegel höher zu schrauben. Das sind so Illusionen, die da transportiert werden können. Und sicher auch noch weitere. Nächste Frage. Was heißt das für die Praxis der sozialen Arbeit? Welche Ableitung formulieren Sie? Jetzt wird es natürlich spannend. Und es bleibt auch sehr grob hier, weil alles Weitere wäre jetzt wirklich eine tiefe Analyse vonnöten. Aber ein bisschen werde ich versuchen, das auszuführen. Und zwar habe ich das wieder geteilt in diese vier Begriffe der Mediensozialisation, Medienerziehung, Medienkritik und Medienkompetenz. Auch das würde ich jetzt einfach mal voraussetzen, weil wir es in der letzten oder vorletzten Folge hatten, weiß ich gerade nicht mehr genau, in der vorletzten würde ich sagen. Genau, und deswegen würde ich jetzt einfach mal reingehen in den ersten Block Mediensozialisation. Und da haben wir wieder diese drei Ebenen. Na, einmal das erste. Medien wirken auf Menschen ein, wo das dann eher negativ gesehen wird. Und da können wir uns fragen, sind Menschen, junge Menschen heute eigentlich eher Betroffene als AkteurInnen von Medien? Ja, das wäre dann so ein systemischer Ansatz, würde ich sagen, also oder so ein Blick drauf mit einer Komplexitätsreduzierung, dass ich sage, okay, es ist eher, Menschen sind eher betroffen, weil die Wirkmacht von Medien einfach so stark ist, dass die eigene Kompetenz, damit umzugehen, immer komplexer und immer schwieriger wird. Hier haben wir auch die Verzweckung des Subjekts nach Kant drin wieder, was ich vorhin auch schon erklärt hatte. Der Mensch wird halt auch nur noch als Follower letztendlich gesehen. Wir haben dann die zweite Ebene, Menschen selektieren, sind quasi medienkompetent. Die Selektion können wir uns ja fragen. Also ich würde hier, glaube ich, mal ein bisschen in den Freiheitsbegriff ausholen wollen. Und zwar haben wir, es gibt verschiedene Freiheiten. Es gibt eine Wahlfreiheit und es gibt eine, Handlungsfreiheit, glaube ich jetzt. Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Mist. Die Wahlfreiheit bedeutet, ich habe irgendwie verschiedene Optionen vorgesetzt, kann auswählen, welche für mich die beste ist. Und die Handlungsfreiheit bedeutet, ich kann selbst die Bedingungen mitgestalten, ja, ob überhaupt es verschiedene Möglichkeiten gibt, wo die verschiedenen Möglichkeiten überhaupt herkommen und wie das alles entsteht, dieses Ganze. Ich kann das ganze System mit beeinflussen. Und in den sozialen Medien sind wir auf jeden Fall lediglich in der Wahlfreiheit. Was bedeutet das jetzt? Also wir können ja auch wieder nach Luhmann gehen, der sagt, die Selektion. Also Selektion ist quasi die Auswahl von vorher Ausgewählten sozusagen, zwischen dem ich selektieren kann. Das ist Erleben und kein Handeln. Und das fand ich doch sehr spannend, denn die Handlungsfreiheit ist hier nicht gegeben. Ich kann nicht entscheiden, welcher Content beispielsweise auf Instagram welcher da hochgeladen wird und welcher nicht. Ich kann auch nicht bestimmen, wie da irgendwie die Werbung funktioniert, wie da Leute daran verdienen. Da kann ich überall nicht ran. Das Einzige, was ich entscheiden kann, ist, was ich konsumiere. Und auch da werde ich eingeschränkt, da mir ja gezielt Vorschläge gemacht werden. Ich müsste dann quasi das komplett ausblenden und nur noch suchen nach Dingen, die ich sehen möchte. Und wenn ich mich inspirieren lassen will, zufällig, dann greifen wieder Algorithmen. Und das macht es doch sehr schwer. Aber wir können davon ausgehen, Menschen selektieren, sind sich dem auch zumindest in Teilen bewusst. Und diese Selektion, die geschieht aber durch die Umwelt und nicht durch das System, ja, also diese Vorselektion vor allem. Dieses, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, zwischen denen ich mich entscheiden kann, das entscheidet ja wer anders. Das entscheidet die Umwelt und nicht das System. Und hier können wir uns immer die Frage stellen, wer selektiert. Und der Ansatz der Selbstsozialisation, den hatten wir auch, der ist hier doch sehr fragwürdig, dass Menschen mit der Hilfe von Medien sich selber sozialisieren, weil das so quasi alles ist, was sie brauchen. Und dann haben wir noch diese dritte Ebene, Menschen und Medien interagieren miteinander. Auch das ist relativ klar, würde ich sagen. Menschen nutzen einfach Medien auf vielfältige Arten und Weisen und interagieren über Medien miteinander. Und da haben wir jetzt ein paar Ableitungen zu. Na, wenn das alles so zutrifft, kann ja sein, dann sollten wir soziale Medien in unserer Arbeit erstmal selber nutzen. Das ist das Allerwichtigste, finde ich. Wenn wir die selber nutzen, können wir die nämlich auch analysieren und verstehen. Ich kann nicht Instagram analysieren, ohne Instagram zu nutzen, weil dann habe ich immer so eine Sicht, die dem nicht gerecht wird. Weil da gibt es ja nicht nur irgendwie Zahlen, Mechanismen, Vorgänge. Es gibt da auch ein Vibe, ein Gefühl, was damit dabei ist. Ja, irgendwelche Dynamiken, die ich vielleicht gar nicht gut beschreiben kann. Also selbst nutzen ist wichtig. Wir sollten selbst Content erstellen, denn wenn wir davon ausgehen, dass Menschen Zugang brauchen, um zu zum Beispiel Medienkompetenz oder Informationen über Medienkompetenz, dann können wir dazu beitragen, die bereitzustellen. Wir können zum Beispiel aufklären, wir können informieren und wir können auch Strategien der Medienkompetenz in Content verpacken und das selber produzieren und online stellen. Wir können Umfragen nutzen in Social Media zur Mediennutzung, zur Selektion, zur Lebenswelt von jungen Menschen. Das würde uns genau dieses Verstehen dann ermöglichen, wie Menschen und Medien miteinander interagieren und wo sich dafür uns Schnittstellen bieten. Und natürlich, das wird jetzt der letzte Punkt bei allen diesen vier Bereichen, die ich hier habe, von jungen Menschen lernen. Das ist, wenn nicht sogar, das Allerwichtigste. Also junge Menschen sind viel fitter in sozialen Medien, als wir das je sein können. Wenn ich damit aufwachse, ist das was anderes, als wenn ich das irgendwann in meinem frühen Erwachsenenalter anfange zu nutzen oder kennenlerne. Ja, das mag jetzt anderen, die mit mir zum Beispiel auch studiert haben, anders gehen, weil die deutlich jünger sind. Ich jetzt so in meinen 30ern erlebe das natürlich anders. Ich bin nicht mit Social Media aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen damit, dass es irgendwann auch Videospiele in Farbe gab, beim Game Boy Color und so damals. Das sind doch himmelweite Unterschiede und deswegen will ich mich in die Rolle begeben, von jungen Menschen zu lernen, mir zu berichten, wie der Alltag sich mit der Nutzung dieser Geräte, dieser Apps gestaltet. Das ist hier sehr, sehr wichtig. So viel zum Bereich Mediensozialisation. Medienerziehung, der zweite Bereich. Ja, wir haben wieder diese zwei Handlungsfelder, also das Auswählen und Nutzen von Medienangeboten und das eigene Gestalten und Verbreiten von Medienbeiträgen. Und das wird halt, natürlich machen das Privatpersonen sehr, sehr viel, aber sehr erfolgreiche Leute. Bei denen ist das oft ausgelagert an ManagerInnen und also das Erstellen und Gestalten, Verbreiten von Medienbeiträgen. Ja, da gibt es Pläne zu, oder richtige Businesspläne, wie das gemacht wird. Und was das Auswählen und Nutzen angeht, das übernehmen halt immer mehr Algorithmen. Also die übernehmen das natürlich. Ja, ich kann immer noch weiter selektieren, aber hier geht es wieder um diese Vorselektion, wie die eigentlich geleistet wird. Und wir haben die drei Inhalts- und Reflexionsfelder. Das Verstehen und Bewerten von Mediengestaltung, das Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen und das Durchschauen und Bewerten von Bedingungen. Und hier können wir uns fragen, das wird ja offenbar immer wichtiger und offenbar immer schwieriger. Das ist ja, geht ja beides in eine Richtung. Ja, immer wichtiger bedeutet, wir müssen das mehr thematisieren, mehr machen. Und immer schwieriger bedeutet, wir müssen es intensiver machen. Wir müssen das irgendwie auch schaffen. Und jetzt kommen wieder die Ableitungen. Ich muss dazu sagen, diese Ableitung, die konkreten, die habe ich mir überlegt. Ja, das ist jetzt, was ich relativ schlüssig finde daraus. Das haben wir jetzt so, glaube ich, gar nicht mehr besprochen im Seminar. Natürlich sollte der Umgang mit Medien unter jungen Menschen oder mit jungen Menschen thematisiert werden. Ja, ich muss mich interessieren dafür. Das muss mich auch wirklich einfach packen, dass ich Menschen danach frage, wie sie mit ihren Medien, mit ihren Geräten eigentlich umgehen. Den Content von jungen Menschen gemeinsam mit ihnen analysieren. Ja, ich kann da zum Beispiel in Erfahrung bringen, welche jungen Menschen, mit denen ich arbeite, vielleicht selber Content erstellen auf Social Media, kann fragen, ob sie mir das zeigen möchten, können, wollen, ob ich mir das vielleicht einfach ansehen darf ohne sie und ob wir dann da einfach mal zusammen drauf gucken können und das ich mir schildern lasse, wie das so, was wollte die Person eigentlich erreichen damit und so und wie ist das rübergekommen, was hat das so gemacht und genau. Da kann ich mit jungen Menschen sehr gut ins Gespräch gehen, natürlich auch sehr viel über sie erfahren und Impulse zum kritischen Umgang mit Medien da auch geben. Dann den eigenen Content, den wir erstellen aus einer professionellen Sicht, den von jungen Menschen bewerten zu lassen. Das ist eine super coole Sache, das haben wir im Team auch schon mehrfach gemacht, wenn wir zum Beispiel Social Media Beiträge vorbereitet haben, einfach mal junge Menschen zu fragen, ey, habt ihr Bock, euch das mal anzugucken und mal zu sagen, was ihr davon haltet, ob euch das irgendwie catcht, ob euch das anspricht und dann bekommt man meist sehr, sehr, sehr krasses Feedback und viele Dinge, an die wir gar nicht gedacht hätten. Das macht sich immer sehr gut. Und wieder letzter Punkt, wie versprochen, von jungen Menschen lernen. Es geht wirklich darum, auch wenn das hier Medienerziehung heißt und man könnte annehmen, das ist eher jetzt so unser Job, finde ich gar nicht, denn wir müssen ja erstmal lernen, von den jungen Menschen auszugehen. Wir müssen verstehen, was es für die jungen Menschen bedeutet. Und das sollte der erste Punkt sein. Außerdem können wir das nie im Leben so bedienen, wie die jungen Menschen das bedienen können. Die kennen alle Kniffe und Tricks und machen das quasi im Schlaf. Und wir sollten uns da in die Rolle der Lernenden begeben. Vierter Bereich, Medienkritik. Ja, wir haben hier diese Dimension, wenn ihr euch erinnert, die analytische Dimension. Und das ist jetzt ganz platt einfach auf Medien bezogen, ja, die problematisch gesellschaftlich mediale Prozesse angemessen zu erfassen. Das ist das Erste. Die reflexive Dimension, die Fähigkeit, dass Menschen das analytische Wissen, also aus der ersten Dimension, auf sich selbst und ihr Medienhandeln anwenden können. Und die ethische Dimension, die verknüpft dann das analytische Denken mit dem reflexiven Rückbezug im Hinblick auf ein gesellschaftlich und sozial verantwortliches Handeln in und mit Medien. Und wir können hier davon ausgehen, diese Medienkritik, ja, diese drei Ebenen, irgendwas davon ist ja immer da. Ja, die ist immer da und dort können wir ansetzen. Meist ist das eine einfache Alltagskritik, so eine Alltagsmedienkritik, an die wir aber super anschließend anknüpfen können. Und jetzt kommen wir dann schon zu den praktischen Ableitungen. Natürlich, wenn ich weiß, dass Medienkritik immer irgendwo ist und ich das als einen guten Anknüpfungspunkt für meine Arbeit nutzen kann, dann muss ich dann natürlich sensibel auf diese alltägliche Medienkritik reagieren. Ich muss das sehen, ich muss das aufgreifen können und fördern können in dem Moment. Ich kann medienkritische Impulse setzen, ja, Gespräche über Medien, junge Menschen, die gerade Medien gebrauchen. Ich kann ganz verschiedene Methoden nutzen, um da einfach mal Impulse zu setzen, die einen medienkritischen Blick bestärken. Von jungen Menschen lernen ist natürlich auch hier wieder drin super wichtig, denn auch junge Menschen üben natürlich Medienkritik, vielleicht auf eine andere Art und Weise, oft wie wir das tun. Vielleicht würden wir das aus dem ersten Blick naiv nennen oder was auch immer, aber genau das sollten wir halt nicht tun. Denn da stecken ganz andere Beweggründe, eine ganz andere Sicht, ein ganz anderes Verständnis dahinter, wenn junge Menschen Medien kritisieren. Und da sollten wir ganz genau zuhören. Ethische Dilemmata nutzen, ne? Besonders jetzt für diese dritte Ebene, die ethische Dimension. Ich kann ethische Dilemmata, wir hatten das auch in einer früheren Folge, haben wir einige vorgestellt, nutzen, um Menschen anzuregen, sich Gedanken darüber zu machen, nach welchen Grundprinzipien oder Werten sie eigentlich handeln. Und dann kann ich das wieder auf die Mediennutzung beziehen. Warum nicht? Über Werte sprechen und auf Medien anwenden. Ja, das ist eigentlich jetzt das, was ich schon gesagt hatte, der Schritt nach den ethischen Dilemmata. Und wir haben die vierte Dimension, die Medienkompetenz. Erkläre ich jetzt nicht nochmal. Ich gehe jetzt einfach mal nur in die Ableitung.
Ja, das Problem ist, dass halt oft die Grundlagen fehlen. Und zwar sowohl bei den Professionellen als auch bei den jungen Menschen. Was brauchen wir dazu? Also erstmal habe ich, glaube ich, auch schon öfter erwähnt, jetzt Dienst-Smartphones als absoluter Mindeststandard, als eine Grundlage. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie ich meine Arbeit ohne ein Diensttelefon mache. Vielleicht ein kleiner Einblick. Mir ist vor ein paar Tagen mein privates Smartphone kaputt gegangen, also gar nicht mehr benutzbar. Und glücklicherweise ist mein Arbeitshandy ein Dual-SIM-Gerät und da konnte ich meine SIM-Karte mit reintun, sodass ich zumindest noch erreichbar war. Natürlich konnte ich einiges ausschalten von diesem Diensttelefon an Push-Nachrichten und so, aber allein, dass es das Diensttelefon ist, hat schon immer so einen gewissen Stresspegel ausgelöst. Und es gibt einfach Nachrichten oder einfach Aktivitäten in Apps, in Messengern, die kann ich dann nicht komplett ausblenden. Die sind einfach da, mir ist es bewusst. Und ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich ein, zwei Mal da auch was beantwortet habe, bevor ich dann irgendwann gesagt habe, okay, nein, ich reagiere auf nichts, auf gar nichts davon, weil ich bin jetzt, also ich war da auch krank die Woche, bin jetzt einfach krank zu Hause, das ist nicht meine Arbeitszeit, was tue ich hier eigentlich? Und deswegen finde ich ein Diensttelefon so super wichtig, vor allen Dingen, wenn es dann auch um sowas wie Social Media geht. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich das mit einem privaten Account irgendwie da noch verknüpfe, da mehrere, also den privaten und den Dienstaccount auf einem Gerät habe, ich würd einfach nur noch wahnsinnig werden, denke ich. Genau. Also das als eine ganz, ganz wichtige Sache. Zielgruppenbewusstes Arbeiten. Es kommt natürlich darauf an, welches Alter haben die Menschen, mit denen ich da arbeite. Bin ich hier, ja, sind die aus einer Schulklasse beispielsweise, gehen die alle in dieselbe Klasse, mit denen ich hier gerade arbeite, oder sind das Einzelpersonen, die ich einfach nur kenne, ohne Gruppen? Da muss ich ja verschieden rangehen. Ja, es gibt verschiedene Abhängigkeiten untereinander. Mobbing ist ein Riesenthema in Social Media, Hate Speech und so weiter. Und auch die verschiedenen Hobbys von Menschen, einfach womit sie sich gerne beschäftigen, was sie interessiert. Also Medien sind ja immer nur. Also ich kann ja Medien nur nutzen, um das, was ich aus der echten Welt kenne, irgendwie zu bedienen. Ja, da ist immer wieder bei dem Punkt, nur als Lösung für Probleme nutzen, die auch wirklich existieren. Das ist hier so ähnlich. Also ich brauche nicht einfach nur Social Media machen, um Social Media zu machen, sondern wenn ich irgendwie Interessen von jungen Menschen kenne, dann bediene ich die. Ja, dann mache ich nicht einfach irgendwas zu irgendwas, sondern mach, wenn ich weiß, unsere Jugendlichen, die stehen voll auf Graffiti, dann mache ich halt was zu Graffiti und nicht zu irgendwas anderem. Die vorhandene Medienkritik als Ausgangspunkt nutzen, das hatte ich weiter oben schon erklärt. Die Frage immer wieder zu stellen, wer selektiert hier eigentlich? Ich finde, das ist super spannend. Das fällt auch mir nicht immer leicht, diese Ebene immer mitzudenken, wenn ich dabei bin, Sachen auszuwählen, zu entscheiden. Okay, wer hat eigentlich entschieden, was ich hier zur Auswahl habe? Und das kann man ja auch super jetzt zum Beispiel in diesem und nächsten Jahr, das Superwahljahr, kann man das natürlich auch super auf Wahlen beziehen. Man kann darüber reden, streiten, diskutieren, wie das eigentlich ist mit dieser Auswahl, welche Parteien da zur Verfügung stehen. Und der letzte Punkt hier, erfragen, wie medienkompetent sich junge Menschen eigentlich fühlen. Na, entweder erkläre ich es gar nicht, sondern stelle den Begriff nur in den Raum oder ich sage kurz dazu, was ich davon halte, wie ich das verstehe. Und kann dann einfach mal jungen Menschen fragen, was findest denn du, wie ist dein Umgang, wie kompetent bist du im Umgang mit deinen Medien? Und ich bin überzeugt davon, dass wir da auch spannende Antworten bekommen. Genau, das so ein paar Ableitungen. Wie gesagt, es sind tatsächlich meine eigenen. Und ja, prüft das alle gern nach, macht euch Gedanken, ob ihr das so oder so ähnlich auch seht, bevor ihr einfach damit in die Praxis geht. Und ja, genau, wie immer quasi. Und jetzt sind wir im Punkt 2 beim Populismus. Genau, Populismus. Ich fange erstmal an mit der Definition vom BPB. Das idealisiert, also Populismus idealisiert das Volk und baut eine Feindschaft zur Elite auf. Fand ich spannend. Wusste ich nicht, dass das wirklich in der Definition von Populismus dabei ist. Ich kenne das aus dem Rechtspopulismus sehr viel, aber wusste nicht, dass es Populismus generell ist. Also die Feindschaft zur Elite, was bedeutet das? Dass ich zum Beispiel eine Feindschaft gegenüber der Wissenschaft habe, ja, wie es bei beim Corona-Leugnen, beim Klimawandel-Leugnen beispielsweise. Da war das viel vertreten. Das ist einfach so ein, ja, die Elite hier jetzt mal als die Wissenschaft gesehen, die wird einfach komplett runtergespielt und da werden irgendwie, wenn 99 WissenschaftlerInnen einer Meinung sind, wird dann eine Wissenschaftlerin von denen eingeladen und dann aber auch ein Wissenschaftler, der da eine andere Meinung hat und es sieht halt so aus, als wäre es 50-50 dann in der Talkshow oder wo auch immer. Sowas zum Beispiel. Und die Führerin fungiert als Stimme des Volkes. Das ist ein weiter wichtiger Punkt bei Populismus, weil Populismus erzählt eine Geschichte des von der Elite betrogenen Volkes. Ja, das ist genau das. Die Wissenschaft hier irgendwie, die verarschen uns, die sind alle nur gekauft und dies und das. Und durch den Anführer oder die Anführerin merkt das Volk, dass es von der korrupten Elite unterdrückt wird und geht den Weg seiner Befreiung, an dessen Ende, so verspricht es der Populismus, die Macht dem Volke zurückgegeben wird. Also hier könnte man natürlich in sehr viele verschiedene Richtungen ausweiten. Man könnte auch sagen, ja, die Reichen sind das Problem und wenn wir die erstmal beseitigt haben, das Geld unter alle aufgeteilt haben, dann wird alles gut und ich nehme das mal in die Hände und mache das, weil die müssen ja dazu gezwungen werden und wenn das dann alles so super gleich ist, dann wird die Macht wieder verteilt und es gibt keine Führung mehr und das ist dann quasi dieses Versprechen vom Populismus. Dann haben wir den Rechtspopulismus. Ja, das ist dann der Populismus in Verbindung mit Autoritarismus, Nationalismus und Rassismus. Und ich denke, da können wir uns alle sehr viel drunter vorstellen. Ich komme dann auch noch zu ein paar Beispielen. Ich könnte jetzt ja auch noch andere Populismusarten mit reintun. Menschen könnten sich fragen, warum ich jetzt hier den Rechtspopulismus habe und nicht den Linkspopulismus, wie er oft propagiert wird. Weil ich den Rechtspopulismus einmal aus persönlicher, andererseits auch aus fachlicher Seite als den gefährlichsten Populismus einstufe, als einen Populismus, der halt wirklich eher Zerstörung, Menschenrechtsverletzung und einfach nachhaltige, massive Beeinträchtigung von Menschen, von Gesellschaften fördert. Und es gibt Populismus auch in vielen anderen Bereichen, aber der Rechtspopulismus ist einfach gerade ein Thema weltweit offenbar, der so massiv zunimmt, dass wir uns um den kümmern sollten und den Rest natürlich nicht komplett vernachlässigen, aber ich würde schon sagen, im Thema Populismus sollte ein Fokus auf Rechtspopulismus gelegt werden. Denn die Masse oder das Volk wird dann natürlich instrumentalisiert. Ja, die Bezeichnung von Mehrheiten als von Minderheiten als Mehrheiten, ja, das kennen wir von AfD zum Beispiel, wir kennen das von Pegida, von NPD, von all diesen rechten Vereinen, die dann suggerieren, als wäre das Volk quasi unzufrieden mit beispielsweise Geflüchteten, als würde das Volk betrogen werden von Geflüchteten, dem Volk wird alles weggenommen von Geflüchteten. Und dass das aber nur ein paar sind und nicht das gesamte Volk, die so denken, das wird dabei komplett vernachlässigt. Das wird halt so dargestellt. Und das Problem ist, dass hinter diesen Vereinen ja auch Geld und Aufwand steckt. Und deswegen ist diese Meinung dann medial viel präsenter, als es eigentlich in der Gesellschaft vorherrscht. Ein anderes Beispiel ist zum Thema Klima. Es wurde jetzt über viele Monate immer wieder propagiert, dass es für Klimaschutz, Klimaschutzpolitik, für einschränkende Politik keine Mehrheiten in der Bevölkerung gäbe. Das wurde auch in vielen renommierten Zeitschriften, Online-Portalen überall veröffentlicht. Das ist einfach eine Lüge, das stimmt nicht. Das wurde halt so suggeriert, weil halt diese Stimmen medial am lautesten sind, die sich dagegen beschweren, die auch teilweise organisiert sind. Denn Umfragen haben ergeben, dass ein großer Teil der Bevölkerung für Einschränkungen, für politische Maßnahmen sind. Es wird unter diesem Punkt noch die Masse und das Volk. Es wird immer so ein Wir-Die-Ding aufgemacht. Das passiert immer im Populismus. Und das ist natürlich im Rechtspopulismus, das befeuert sich natürlich gegenseitig. Na, einmal eine rechte Einstellung und einmal der Populismus als solcher. Das ist eine wahnsinnige Verstärkung, wenn es dann geht gegen die WissenschaftlerInnen, gegen die ÖkoterroristInnen, gegen die Geflüchteten, gegen die IslamistInnen, weiß der Geier was. Hauptsache nicht wir, weil wir sind ja die, um die es geht. Und wir brauchen die Macht. Und die Diskreditierung von etablierten Medien, ja, auch das sehen wir bei rechts ganz, ganz krass. Die immer wieder sagen, ja, auf Demos auch so, ne, was hier ARD, ZDF, nö, gebe ich keine Interviews, wir reden nicht mit den mit der Lügenpresse. Ja, Lügenpresse ist ja auch so ein krasses Buzzword geworden, dem man einfach sagt, okay, Menschen, die irgendwas versuchen, so darzustellen, ohne da Meinungsmache mit zu betreiben, und ohne das immer irgendwie direkt zu relativieren, dass es was Gutes ist, die sind nicht erwünscht, weil das unsere Bewegung stört, unsere Weltsicht nicht trägt. Genau, und Menschen sich dann natürlich, wenn sie dann so einer Ideologie des Rechtspopulismus verfallen sind, sage ich mal, die das dann natürlich, die da feindlich eingestellt sind gegenüber etablierten Medien. Wie gut etablierte Medien das jetzt machen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, da gibt es viel, viel Bullshit, richtig viel. Da gibt es katastrophale Berichterstattung teilweise. Aber wie das dann immer vom Populismus oder vom Rechtspopulismus behauptet wird, dass da irgendwelche linksgrünen, dass eine linksgrüne Diktatur dahinter steht, das alles organisiert, die Fäden zieht, das ist natürlich reiner Irrsinn. Also ja, da werden halt auch viel, viel Lügen verbreitet. Ja, da könnte man jetzt irrsinnig viele aufzählen. Eine weitere ist, fände ich auch sehr spannend, dass angeblich AktivistInnen oder Menschen, die an Demos teilnehmen oder Menschen, die sich der Antifa zugehörig fühlen, dass die AfD behauptet, dass die vom Staat bezahlt werden, irgendwie 30 Euro die Stunde. Und das ist natürlich irre. Es ist, also wie man das überhaupt glauben kann, ich verstehe das überhaupt nicht, ich kann das nicht begreifen. Natürlich verstehe ich, wie so Erzählungen aufgebaut werden. Das ist halt genau dann auch dieser Populismus, dass halt alles irgendwie eine Verschwörung gegen das Volk, gegen die Masse ist und ja, genau, nee, ich steigere mich da rein sonst, deswegen höre ich jetzt auf damit und komm noch mit ein paar Beispielen. Was haben wir denn so für Personen, die für Populismus bekannt sind? Natürlich, den wahrscheinlich allen von euch oder fast allen von euch als erstes einfallen, ist natürlich Trump. Na, der hat so ganz viel, dieses Ausländer sind schuld, ne? Also dieses Wir-Die-Ding, America first, wir, die Masse, das Volk, wo natürlich die Frage ist, wer oder was ist jetzt Amerika, ne? Und warum zählen die Stimmen nicht aus Amerika, die das nicht so sehen? Nationalismus, ganz krass. Twitter-Präsenz, hier sind halt die Medien so mächtig für Trump gewesen. Diese kurzen, verkürzten Nachrichten, irgendwelche krassen Bezeichnungen, immer wieder so Aufschreie verursachen, Falschinformationen, Fake News verbreiten, das ist, hat er mit einer Vehemenz betrieben, wie das da noch nicht bekannt war quasi, also nicht in unserer neueren Zeit jetzt, dass jemand das so offen tut und es offenbar die AnhängerInnen überhaupt nicht stört. Und ja, was ist daraus geworden? Also das finde ich nochmal gut, um sich zu vergegenwärtigen, was so im digitalen Raum passiert, hat auch immer Auswirkungen auf die analoge Welt. Letztendlich gab es einen Sturm aufs Kapitol und das ist ein Angriff gegen die Demokratie. Ja, man kann sich darüber unterhalten, wie sinnvoll eine Demokratie ist, wie gut die funktioniert und alles. Aber wenn es darum geht, das dann durch so jemanden wie Trump abzulösen und es deswegen abzubauen, dann sollten wir doch alle Alarmglocken, die nur irgendwo da sind, läuten, um uns dem irgendwie entgegenzustellen. Ganz, ganz aktuell, Javier, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Javier Milei, Wer ihn nicht vom Namen her kennt, kennt ihn vielleicht als der Präsident mit der Kettensäge. So bezeichne ich ihn immer. Und ja, es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Es war Argentinien-Präsidentschaftswahl und er und sein Widersacher sind in die Stichwahl gekommen. Er hat jetzt tatsächlich gewonnen, gar nicht mal so knapp. Und das ist ein argentinischer Trump letztendlich. Ja, der posiert mit seiner Kettensäge, der will Frauenrechte, das ganze Ministerium streichen, Kulturministerium streichen, der will den Dollar einführen, alles privatisieren, was geht, bezeichnet sich selber als Anarchokapitalist. Anarchokapitalismus nicht zu verwechseln mit Anarchismus, ganz, ganz wichtig. Anarchokapitalismus ist wirklich eher so rechtsliberal und hat nichts mit Anarchismus zu tun. Also das bitte nicht verwechseln, das liegt mir sehr am Herzen. Ja, Anarchokapitalist ist er und das ist wirklich, da regiert dann nur noch das Gesetz der Stärkeren und nichts weiter. Und ja, guckt euch den gern mal an, wenn der euch noch kein Begriff ist, Javier Milei. Genau, aber wir haben ja auch Beispiele hier bei uns, zum Beispiel Christian Lindner mit dem Neoliberalismus, ja, das könnt ihr ja selber mal an dieser Definition versuchen, alles abzubilden. Und wir haben Alice Weidel, hier vor allen Dingen Das Volk und so. Da nochmal was Spannendes, um das nochmal mit Medien zu verbinden. Kleines Experiment, was ich jetzt ein paar Tage gemacht habe, bis mein Handy kaputt war, aber es hat mir auch erstmal gereicht. Ich habe mir vorgenommen, mich mal so ein bisschen mit TikTok zu beschäftigen, auch wegen der Arbeit mit jungen Menschen. Das wird da halt immer wichtiger. Ich mag TikTok nicht besonders, ist wirklich nicht mein Format. Aber ich habe mir gedacht, gut, guckst jeden Tag mal 2 Minuten rein. 2 Minuten schaffe ich gerade so. Und ich war massiv erschrocken. Ja, ich hatte ja einen ganz neuen Account, einen völlig unbelasteten Account sozusagen dafür angelegt. Habe jeden Tag ca. 2 Minuten reingeguckt. Und das Krasse ist, dass 20-30% Alice Weidel-Content ist. Und noch weiterer Content, den ich als rassistischen Content einstufen würde. Es gab sowas wie das Ranking der deutschen Städte nach wie viele Muslime leben da und sowas und was dann das Problem da dran ist. Also ganz, ganz krass und extrem viele Beiträge mit Alice Weidel, meine nächste Kanzlerin. Wirklich heftig. Ein Tag war es sogar so schlimm, da waren die ersten 5 Beiträge, die ich gesehen habe, waren 3 davon Alice Weidel. Und ich finde das super schlimm. Das ist halt das mit der Selektion. Ja, wer selektiert eigentlich vorher, bevor ich selektiere, was ich sehe? Und gerade bei TikTok, das ist ja, ich bin wirklich nicht so der Scroller. Ich komme da auch gar nicht so in dieses Doom-Scrolling rein. Ich bin einfach meistens irgendwann erschüttert und mach's aus. Aber ja, ich bin halt damit auch nicht aufgewachsen, aber deswegen möchte ich mich ja damit auch mehr beschäftigen. Und ja, dass da diese Person immer wieder auftaucht und so massiv da gehypt wird, das fand ich doch schon sehr erschreckend und auch wieder ein Armutszeugnis von anderen Parteien, die das dann offenbar nicht machen. Es besteht ja gar kein Gleichgewicht. Ja, das vielleicht nochmal als Einblick in mein kleines Experiment. Also ich habe das wirklich einige Tage gemacht, so knapp 2 Wochen oder so, und das war eindeutig immer so. Ja, also diese 20-30% der Beiträge, die waren immer da. Genau. Boah, jetzt habe ich irgendwie voll viel geredet. Ich glaube, ich bin auch mal hier und da mal ein bisschen rausgebrochen. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. Ich hoffe, das macht alles Sinn, was das jetzt eigentlich noch mit Kinder, Jugend, Medien zu tun hat, was ja unser Thema heute war. Besonders jetzt beim Populismus, wie der eigentlich da mit Medien auch zusammenhängt. Genau, war vielleicht ein bisschen chaotischer heute die Folge. Bitte seht's mir nach, aber genau, ja, wie immer, Zusammenfassung landet im Discord-Server, wo auch sämtliche andere Games, Filme, Bücher, alles mögliche Empfehlungen rund um das Studium, die irgendwie auch die Haltung bereichern können oder so, da ist alles mögliche, auch Möglichkeiten, sich auszutauschen, auch mich zu kontaktieren. Genau, Einladungslink ist in der Podcast-Beschreibung oben, wenn ihr da mit dabei sein wollt. ja, helft gerne weiter dabei, die FollowerInnen-Zahlen in die Höhe zu treiben. Ich verspreche auch, ich mache da kein Geld mit. Also ihr werdet nicht objektiviert als Geldquelle quasi. Das kann ich euch ganz sicher versprechen, dass das hier ein Projekt wird, ein Projekt bleibt, das einerseits natürlich kostenfrei bleibt, andererseits mit dem ich auch nicht einen Cent verdienen werde. Und genau, dann bleibt mir eigentlich wie immer euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!